und herzlich willkommen zur Folge 4 unseres Podcasts rund um das Bauordnungsrecht, technische Baubestimmungen und natürlich auch die Praxis im Holzbau. In der letzten Folge haben wir uns mit den Grundlagen zu den technischen Baubestimmungen beschäftigt. Was ist zum Beispiel überhaupt die MVVDB? Wie steht sie im Verhältnis zur Bauordnung? Warum gibt es überhaupt eine MVVDB? Für was benötigen wir die? Und wie wird sie regelmäßig fortgeführt? Was ist der Unterschied zwischen einem Bauprodukt und einer Bauart? Aber, und heute, und das haben wir das letzte Mal schon angekündigt, möchten wir einen entscheidenden Schritt weitergehen. Wir wollen konkret werden und stellen uns heute die Frage, wie man eigentlich praktisch mit der MVVDB umgeht und ein reales Bauteil plant bzw. prüft. Und dafür haben wir natürlich wieder, wie jedes Mal, meinen Co-Host dabei, den Michael Merck, der uns mit diesem ganzen Thema rund um die MVVDB klares Licht oder klare Zeichen gibt, wie es funktionieren kann. Michael, schön, dass du da bist.
Ja, Adrian, danke für die Blumen. Ich freue mich natürlich auch wieder. Wahnsinn, wie schnell die 2 Wochen vorbei waren. Ehrlich gesagt, jetzt sind wir schon wieder da. Und heute, glaube ich, wird es richtig praxisnah. Also am Ende, wir wollen mal zeigen, wie geht es jetzt wirklich in die Planung rein und wie geht es auf, ja, bis hin zur Baustelle. Und so auf die letzten Folgen zurückblicken, müssen wir aber nochmal ein bisschen mehr in die Systematik rein und ein paar Sachen zu der letzten Folge ergänzen. Also wir haben ja letzte Folge da die MVVTB dann aufgenommen und die stellt diese Konkretisierung dar, also dieses ja, die beschreibenden Anforderungen doch nochmal mit technischen Dokumenten hinterlegt. Das macht im Prinzip die VTB. Und da müssen wir einfach nochmal etwas tiefer reingehen heute.
Okay, also das heißt, bevor wir in die Beispiele reingehen, werden wir nochmal ganz kurz eine kleine Einordnung machen, weil wir haben ja in der Folge 3 über die Rolle der MVVDB im System der Landesbauordnungen gesprochen, beziehungsweise im System der Musterbauordnung. Es ging um die Europäische Bauproduktenverordnung, CE-Kennzeichnungen und wir haben uns natürlich mit der Systematik Bauprodukt, Bauart so ein bisschen vertieft und wollten das erklären. So, und heute beantworten wir einfach mal eine Frage, wie ich zum Beispiel eine Wand oder eine Decke ganz konkret plane und prüfe. Also wie komme ich von der MVVTB zu diesem physischen Bauteil Wand und Decke? Wo muss ich entsprechend nachschauen? Und wie gehe ich dann am Ende systematisch vor, um immer wieder in einer Guideline sozusagen zum Ergebnis zu kommen. Aber vielleicht, und das haben wir das letzte Mal so ein bisschen vernachlässigt, dass wir die MVVTB haben wir ja sehr stark im Teil A uns angeschaut. Und Michael, vielleicht starten wir ja dann trotzdem nochmal und schauen uns den Aufbau der MVVTB so mal als Ganzes an. Das heißt, wie ist diese ganze MVVTB aufgebaut und was bedeutet eigentlich praktisch die MVVTB für uns in der Ausführung oder in der Planung?
Also das hilft schon, sich das mal grundsätzlich klarzumachen, was das überhaupt ist. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Lehrbuch oder irgendwie eine Abendlektüre das Ganze, sondern sie ist das Arbeitsinstrument für uns neben der Bauordnung. Habe ich gerade vorher gesagt, Bauordnung sagt irgendwo mal übergeordneten Schutzziel und mit der MVVTB kriegen wir die komplette Anleitung, wie wir dieses Schutzziel erreichen, wie wir das abhandeln müssen. Und die gliedert sich in Teil A, B, C und D. Und dann gibt's noch zusätzliche Anhänge, die eben auch nochmal technische Beschreibungen und technische Umsetzungen enthalten. Und jeder Teil beantwortet eben eine andere Frage. Wir haben uns letztes Mal sehr eingehend mit dem Teil A behandelt oder beschäftigt.
Okay, also das heißt, der Teil A ist, wenn man so will, eigentlich so ein bisschen das Fundament und da stehen halt, wie wir das letzte Mal erläutert haben, Regeln zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zur Hygiene, zur Barrierefreiheit, zum Schall- und Wärmeschutz. Das heißt, wenn ich wissen will, was ist eigentlich an einer Norm bauaufsichtlich eingeführt oder welche Norm ist bauaufsichtlich eingeführt, dann schaue ich mir immer den Teil A an und das ist so ein bisschen das Kernelement von der ganzen Geschichte. Da ist für die Standsicherheit im Holzbau die 1995-1-1, das ist der Eurocode 5 eingeführt und für den Brandschutz gibt es einen zweiten Teil, das ist der 1995-1-2, der wiederum sozusagen auch bauaufsichtlich eingeführt ist. Genau.
Ja. Und der Teil B, der ergänzt dann den Teil A. Also hier stehen dann so nationale Besonderheiten oder zusätzliche Anforderungen. Und ein klassisches Beispiel, wenn wir uns das mal so jetzt anschauen wollen, ist der Verweis auf die DIN 18516 Teil 1 als zusätzlich zu beachtende Norm für hinterlüftete Außenwandbekleidungen. Also es gibt, so wie du gerade vorher gesagt hast, mal den Eurocode 5, diese Holzbaunorm, die sich da um Bemessungsregeln für den Holzbau kümmert. Aber die reicht an mancher Stelle nicht aus. Und da kommt eben genau der Teil B jetzt ins Spiel, der dann sagt, mit der 18516, wie kriege ich jetzt Verankerungen, Befestigungen sozusagen berechnet, für die es in dem Eurocode keine speziellen Regelungen mehr gibt. Aber, und da ist es, das ist auch was Gutes, da ist es aber auch festgehalten, dass für bestimmte Bereiche, wo, sage ich mal jetzt, allgemeine Anwendungen schon lang stattfinden, also einschlägige Handwerksregeln ausreichen, da wird diese Norm auch ausgenommen.
Ja, okay, das wäre zum Beispiel für Fassadenbekleidungen, über die wir ja gerade sprechen, wäre das im Falle vom Holzbau die Fachregel 01 von Holzbau Deutschland, von den Zimmererverbänden. Da wird ja geregelt, wie zum Beispiel kleinformatige Bekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen befestigt werden, ausgeführt werden und was da für besondere Regeln gibt und was da gilt, dass man es den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend einbauen kann.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist auch gut so, weil mir ja der Eurocode als europäisches Dokument das zunächst mal gar nicht erfassen kann, was in jedem Land da jetzt vielleicht noch für zusätzliche Regeln da bestehen. Und selbst ein nationaler Anhang würde das in der Tiefe nicht behandeln können. Und dafür gibt es halt nun diesen Teil B. Und der reicht aber dann diese Norm für, wenn wir es jetzt das Beispiel dann zu Ende spielen, reicht die Norm leider immer noch nicht aus, um die hinterlüfteten Außenwandbekleidungen abschließend zu behandeln. Und da kommt dann ein Anhang 6 oder zum Beispiel für Außenwandbekleidungen in Holz dann die Musterholzbaurichtlinie ins Spiel und letztendlich die dann nochmal Anforderungen für den Brandschutz enthalten. Und da muss man auch aufpassen, das wird oft so ein bisschen gemischt oder falsch verstanden. Der Anhang 6 und die Musterholzbaurichtlinie, die regeln beide was zu hinterlüfteten Außenwandbekleidungen. Der Unterschied ist, die Musterholzbaurichtlinie, die sagt wirklich nur, was passiert, wenn wir mit Holz bauen wollen, also wenn wir Brettschalungen oder Brettbekleidungen dort anordnen wollen. Und der Anhang 6, der kümmert sich um die mindestens schwer entflammbaren Produkte, meistens nicht brennbaren. Also eine Faserzementplatte, die verputzt sein kann oder so ein typisches, glaube ich, jedem bekannten Außenwandbekleidung ist auch diese Trespa-Bekleidung, also eine Holzwerkstoffbekleidung, die aber über das Herstellverfahren dann in einer Bereich schwer entflammbar bis nicht brennbar gebracht wird.
Ich glaube, vielleicht auch noch mal eine Konkretisierungsfrage, Michel. Wenn ich die Musterholzbaurichtlinie habe und ich habe diese Außenwandbekleidungsnorm, die 18516, wie ist es dann? Kann ich mir da das Best-of rausholen? Weil du hast gerade gesagt, die sind nicht mischbar. Oder muss ich mir die Norm für den Anwendungsfall konkret wählen? Also ich kann offenbar, so hast du es erklärt, nicht mischen. Oder wie ist das zu verstehen? Nee.
Also mischen darf ich sowieso nie. Ich muss immer, das Grundprinzip ist ja immer, ich schaue mir in den Anwendungsbereich rein, für was ist diese Norm, was deckt die ab? Und dann muss ich mir das rausholen. Und letztendlich ist die 18516 ist ja eine Bemessungsnorm, wo ich sozusagen die Unterkonstruktion, wie befestige ich die, wie schauen die ganzen Verbindungsmittel aus und so weiter. Da ist das mal drin, während in der Musterholzbaurichtlinie eben die brandschutzrelevanten Sachen, also wie muss zum Beispiel diese Blechschürze sein, wie darf der Abstand der Hinterlüftungsebene, wie tief darf die sein, also diese Dinge sind dort geregelt. Es wird sich hoffentlich nichts beißen, oder in dem Fall, glaube ich, weiß ich sogar, dass sich nichts beißen wird und doppelt regelt, auch nicht zwischen Anhang 6 und der 18516. Das sind nur ergänzende Regeln.
Aber gut, wichtig für unsere Zuhörer, ich darf mir heute nicht die für mich günstigste Norm raussuchen, sondern ich darf nur die Norm verwenden, die erstens bauaufsichtlich für den Fall eingeführt ist und am Ende dann den Anwendungsfall regelt, den ich habe. Das ist, glaube ich, die entscheidende Message an der Stelle.
Absolut, absolut, ja, okay. Genau.
Okay, dann haben wir jetzt den Teil A der MVVTB ja besprochen oder das letzte Mal schon besprochen. Da waren wir ja auch so, dass wir gesagt haben, okay, es gibt diese grundsätzlichen Anforderungen, diese Schutzziele ans Gebäude beziehungsweise ans Bauwerk. Wie können die dann konkret umgesetzt werden? Jetzt haben wir uns mit dem Teil B, der sozusagen ergänzende Regeln für das ganze System darstellt, aufgenommen. Und jetzt gibt es noch den Teil C. Der ist für den Holzbau durchaus relevant. Und hier geht es dann ganz besonders darum, wie komme ich zum national geregelten Bauprodukt, das unter Umständen nicht CE gekennzeichnet ist. Also wie gehe ich mit einer Bauart um? Und da werden wir natürlich auch in einer der nächsten Folgen nochmal drauf eingehen, weil dieser Teil C, der ist für die Holzbaubetriebe oder für alle, die mit Holz bauen, super wichtig, weil da relativ klar dargestellt wird, was notwendig ist und was man genau braucht, um so bauen zu dürfen, wie man es gerne hätte. Und da werden wir ja heute auf keinen Fall dazu kommen, weil wir wollen ja heute ein konkretes Beispiel machen. Und deswegen werden wir dafür, also für den Teil C der MVVTB, eine gesonderte Folge machen, Michel.
Müssen wir auch, glaube ich, weil das ist, und das wird auch sehr, sehr wichtige Folge, weil da sind die Grundlagen für die bauordnungsrechtlichen geforderte Qualitätssicherung und Kennzeichnungen geregelt. Also Stichwort, wie komme ich zur Ü-Kennzeichnung, was muss ich denn tun, Eigenüberwachung, Fremdüberwachung für die verschiedenen Bauweisen. Und da, wenn ich in der Praxis draußen mich ein bisschen umhöre, da gibt's die allerverschiedensten Meinungen und sehr viele, wie gesagt, Meiner und wenig Wisser noch unterwegs.
Ja, also ich kann das so aus praktischer Erfahrung so ein bisschen mit dir teilen, Michel. Also es ist auch so, dass die Bauordnungsämter, also die unteren Bauordnungsämter, teilweise gar nicht so ganz genau wissen, was sie denn tun müssen, wenn ein Bauprodukt, das zum Beispiel UZ zeichenpflichtig wäre, also fremdüberwacht sein müsste, was sie dann tun müssen. Also das ist immer wieder ein Thema. Ich finde das sehr häufig. Da werden beidseitig geschlossene Holztafeln gebaut und trotzdem ohne das Ganze fremdüberwachen zu lassen. Und da sind meistens auch die Bauordnungsämter nicht wirklich auf dem aktuellsten Stand. Und das würde ich sagen, packt mal eine extra Folge rein, weil das ist wirklich ein Thema, das trifft jeden und alle irgendwie immer mal wieder. Also ich kenne das laufend. Da geht es um diese Produktelementdatenblätter und so weiter, wo eigentlich schon fast alles abgearbeitet wird. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir das extra machen. So, Michael, und jetzt gibt es noch einen Teil D. Und da brauche ich dich jetzt dazu.
Das ist ja schon wieder aufs Glatteis geführt, Adrian.
Also das mache ich gern mit dir, das funktioniert.
Der Teil D, ehrlich gesagt, ist für mich das seltsamste Teil der VVTB. Ja, er enthält da irgendwo Bauprodukte mit und ohne allgemein anerkannte Regeln der Technik, die keinen besonderen Verwendbarkeitsnachweis benötigen. Normalerweise sagen wir ja immer, wir brauchen Verwendbarkeitsnachweise, jetzt gibt's da alles Mögliche ohne Verwendbarkeitsnachweise.
Ja, und was für mich also da noch viel lustiger ist an der ganzen Geschichte, da gibt's dann Bauprodukte, für die es zum Beispiel keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt. Bin da relativ überrascht, muss ich sagen. Es gibt keine allgemein anerkannten Regeln der Technik und ich baue es trotzdem ein. Dann müsste man sich schon mal die Frage nach Mangelhaftigkeit stellen, weil eigentlich haben wir ja immer die Pflicht, nach allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Wenn es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik dafür gibt, dann können wir es offenbar einbauen, wie wir wollen. Also so, zumindest entsteht dieser Eindruck, den die MVVTB da erweckt. Und da muss ich ehrlich gesagt dabei sagen, da bin ich zu 100% bei dir. Das ist schon sehr befremdlich, weil das so ein bisschen aus dieser typischen Arbeitsweise, wie wir kennen, ne, diese allgemein anerkannten Regeln der Technik, die super wichtig sind, die scheint es da gar nicht zu geben, aber man kann eben da nicht regellos arbeiten. Und es ist auch so, dass dieser Teil D, das ist keine abschließende Aufzählung. Also das ist natürlich auch wieder so ein Ding, wo ich sage, naja, okay, wenn es ohnehin nicht abschließend ist, warum zählt man dann überhaupt auf? Also da tue ich mich tatsächlich auch so ein bisschen schwer und fremdel auch ein bisschen mit diesem diesem Teil, aber ja, vielleicht machst du mal ein konkretes Beispiel.
Ja, also mir geht es da echt 100% gleich und dann, wenn man sich mal die Liste anschaut, abschließend kann sie ja gar nie sein, weil dafür ist es einfach zu viel und zu undefiniert. Und wenn man sich die ganze Liste da mal anschaut, dann kommt man unter Abschnitt D22314 zum wasserlosen Urinal. Also frage ich mich jetzt schon ein bisschen, die Bauordnung, die verfolgt doch eigentlich ja den Schutz vor Dritter, also die Unversehrtheit des Einzelnen und den Schutz der Gesellschaft. Jetzt stellt sich für mich ganz wenig da die Frage, wie diese Schutzfunktion oder was man denn überhaupt dort für das Urinal abbilden soll. Maximal kann man da ja ein bisschen nass werden.
Na gut, wenn es beim wasserlosen Urinal nass wird, dann ist irgendwie in die Hose gegangen, würde ich mal sagen, ja. Also, das ist also schon, also wirklich ein extrem schwieriger Teil. Also, man sieht schon an dem Beispiel, ne?
Vielleicht hört auch die Bauaufsicht da mal zu und nimmt sich da an diesem Beispiel mal an und guckt mal, was da los ist. Oder es kann uns einmal mal irgendwann gerne auch, vielleicht gibt es auf dem Podcast ja dann auch Rückmeldungen und uns kann uns mal wirklich einer versiert erklären, wofür der ist. Aber mich erschließt es sich nicht ganz da.
Ja, also es ist halt wahrscheinlich wieder wie immer. Es gab irgendwann mal einen Grund, sowas zu machen und dann hat man das ohne zu hinterfragen vielleicht auch weitergeführt. Vielleicht ist das auch was so ein bisschen sich der Revision entzogen hat, weil es noch nie problematisch war. Ne? Das könnte man also nicht vorstellen, dass es da Probleme gegeben hat. Aber gut, das ist halt so und das ist also der Teil D der MVVTB und wir haben ja heute versprochen, weil wir waren ja jetzt immer sehr stark in der Theorie unterwegs und haben erzählt, das ist natürlich so mit dieser MVVTB, das ist schon sehr schwierig und als Abendlektüre, das hast du gerade mal erwähnt, ist es natürlich auch weniger gebräuchlich und deswegen wollen wir uns jetzt einfach mal mit einem ganz konkreten Beispiel auseinandersetzen, also eigentlich mit zwei Beispielen. Wir wollen also zunächst einmal uns eine Holztafelbauwand anschauen und das andere Mal dann noch eine Decke in Massivholzbauweise. Und es soll also jetzt um eine tragende Holztafelbauwand gehen, die wir in der Gebäudeklasse 3 einbauen wollen und das andere Mal in der Gebäudeklasse 4 und 5. Und jetzt, Michel, was ist aus deiner Sicht der erste Schritt, um so eine Holztafelbauwand zu klassifizieren, beziehungsweise, dass wir die sozusagen bauaufsichtliche An- oder Verwendbarkeit sicherstellen können?
Also jetzt hast du ja schon vorweggenommen. Jetzt anfangen tue ich natürlich einmal, indem ich erstmal gucke, will ich es denn überhaupt einbauen oder wofür ist diese Wand, die ich dort jetzt planen, bemessen will. Und da ist die Gebäudeklasse das Wesentliche. Darauf basierend, da ändert sich dann der Feuerwiderstand, das haben wir ja gesagt, der ist aufsteigend, 3 ist noch der geringste Feuerwiderstand mit 30 Minuten, dann geht's hoch, 4, Gebäudeklasse 4 und 5 bis zu 90 Minuten und es ändern sich auch die Anforderungen an die Baustoffe. Ja, also zunächst mal in der Gebäudeklasse 3, die feuerhemmenden, dürfen wir mehr oder minder noch jegliche Baustoffe, die normale, mindestens normal entflammbar sind, einsetzen. Und dann gehen die Anforderungen nach oben. Und natürlich in der Gebäudeklasse 5, da wollen wir schon schauen, dass man ja die Bekleidungen und die Dämmstoffe, dass man die nicht brennbar haben und mit gewissen zusätzlichen Anforderungen belegt haben. Und dafür schaue ich zunächst mal in den Brandschutznachweis oder Brandschutzkonzept, heißt ja unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern teilweise. In Bayern ist der Brandschutznachweis und da muss was definiert sein. Da muss jetzt diese Anforderung, bauordnungsrechtliche Anforderung, feuerhemmend, hochfeuerhemmend oder, wenn wir jetzt im Holzbau bleiben, abweichend feuerbeständig definiert sein. Oder es kann natürlich sogar im Brandschutznachweis können ja auch Abweichungen definiert sein, die mir von dieser zunächst bauordnungsrechtlichen Grundanforderung vielleicht etwas ja, differenziert oder abweichend was beschreiben. Und das muss ich natürlich dann beachten, weil am Ende muss ich ja den Brandschutznachweis umsetzen.
Ja, okay. Also dann prüfen wir also zunächst einmal, was ist für das Bauteil überhaupt geregelt? Also zum Beispiel für die Bemessung habe ich ja den Eurocode 5, also die 1995-11 für die Kaltbemessung, also Standsicherheit. Dann haben wir für den Brandschutzregeln, das wäre ja über technische Baubestimmungen im Teil A, wäre das auch wieder der Eurocode 5, hier im Teil 1.2 für die Standsicherheit im Brandfall und für die Prognose des Raumabschlusses zum Beispiel. Also das wäre eine bauaufsichtlich eingeführte Norm, um eben den Raumabschluss zu prognostizieren und die Standsicherheit im Brandfall. Ja, die Kaltbemessung ist natürlich genauso wichtig. Dann gibt es natürlich auch noch Bestimmungen, wie muss der Schallschutz nachgewiesen werden. Ne? Da ist zum Beispiel unser Teil, das wir ja das letzte Mal gemacht haben, im Teil A, ist definiert, dass das nach der 4109 Teil 1 und 2 zu erfolgen hat. Das heißt also, wir schauen uns also zunächst einmal an, gibt es bauaufsichtliche Regeln, die entweder speziell für dieses Bauteil Gültigkeit besitzen, also zum Beispiel abweichend feuerbeständig, abweichend hochfeuerhemmend, solche Dinge, oder brauchen wir irgendwelche Besonderheiten. Aber jetzt kommt so ein entscheidender Punkt, und ich habe das gerade versucht, so ein bisschen anzudeuten, für unser Bauteil Gültigkeit besitzen. Und jetzt ist doch die Frage, Michael, was ist eigentlich eine Holztafelbauwand?
Ja, komm ich gleich zu der Frage, sehr gut. Ich wollte bloß nochmal ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist jetzt wunderbar, weil jetzt schließt sich da unser Kreis. Wir haben diese Grundanforderungen an die Bauwerke aufgezählt und das sind jetzt genau die Regeln, die wir jetzt prüfen müssen, ob sie da sind und die wir einhalten müssen. Und zum Beispiel ist die Musterholzbaurichtlinie neben dem Eurocode auch noch ein gestaltendes Werk, das ja für die Gebäudeklasse 4 und 5 sozusagen über die MVVTB da definiert ist. Und alle diese, die ziehen wir jetzt heran und dann bekommen wir diesen großen Strauß, nenne ich es mal Blumenstrauß, an Anforderungen, aber auch an technischen Regeln, die ich dann zu beachten habe, um die Anforderungen umzusetzen. Und jetzt hast du gefragt, was ist diese Holztafelbauwand eigentlich? Naja, zunächst mal entscheiden wir uns ja, das entscheiden wir selbst, ist es ein Bauprodukt oder Bauart. Das entscheidet sich daher schon, sage ich mal, wir werden es üblicherweise in den europäischen Ländern immer als Bauprodukt herstellen. Das heißt, wir vorfertigen ja den größten Teil der Wand in einem Herstellwerk und damit machen wir es zum Bauprodukt. Bauart, wenn man sich mal das so... Das kennt, glaube ich, jeder, der am Bau ein bisschen ja, versiert ist. In Amerika, da werden ja die 2x4s, da wird die Schwelle auf den Boden gelegt, dann werden die Stiele hingeschlägt, dann wird das Rehm oben drauf und dann, hätte beinahe gesagt, schustert man, dann wird alles miteinander verbunden, dann werden die Bekleidungen drauf gemacht, Beplankungen, also alles so Step by Step nacheinander aufgebaut. Das ist die klassische Bauart. Die findet auf der Baustelle statt. Und letztendlich ist es aber am Ende diese Tafelbauart ja so ein Zusammenspiel aus den einzelnen Komponenten, die ich in der richtigen Form, Art und Weise dann zu setzen habe. Also wie ich schon gerade gesagt habe, Ständer, die Stiele und dann die Dämmung, die kriegt Anforderungen, eine Beplankung für die aussteifenden Funktionen und eine Bekleidung, wenn man so will, für die brandschutztechnisch, also für die Schutzfunktionen und am Ende eine Befestigung oder die Befestigungsmittel, mit denen ich dann die einzelnen Schichten und Komponenten miteinander da verbinden möchte. Und wenn ich jetzt die müssen diesen technischen Regeln sozusagen übereinstimmen und wenn ich da abweiche davon, dann kann es natürlich sein, dass ich wieder zusätzliche Nachweise brauche.
Okay, also jetzt sind wir natürlich wieder so ein bisschen in die Theorie abgeglitten. Ja. Wir haben jetzt wieder gesagt, es gibt Bekleidungen, Beplankungen, Befestigungen, es gibt Stände, es gibt Dämmstoffe und alles das, was wir an der Stelle brauchen und auch haben als Teile von dieser Holztafelbauwand, für die brauchen wir irgendein technisches Regelwerk, das idealerweise in der MVVTB hinterlegt ist und nachdem wir dann sozusagen unser, ich nenne das mal Kochrezept, fertig machen können. So, und jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal, und da muss ich dich jetzt sozusagen reinzwingen in die Situation, ich möchte jetzt mal ganz konkret werden. Also was muss ich denn jetzt tun, wenn ich eine Wand zum Beispiel, also eine Holztafelbauwand in der Gebäudeklasse 3 und ich nenne das jetzt mal 4-5 planen möchte, weil 4-5 da ziele ich jetzt schon so ein bisschen auf die Musterholzbaurichtlinie ab. Das heißt, was, Michel, muss ich ganz konkret als Planer oder Ausführender abprüfen und tun, damit ich meine Wand, meine Holztafelbauwand verwendbar oder anwendbar mache?
Okay, und dass wir es nicht zu sehr aufblasen, das Ganze bleiben wir jetzt im Brandschutz sozusagen.
Ja, genau.
Weil ansonsten würde ich ja zunächst mal sagen, jetzt sammle ich mir zusammen U-Wert, jetzt bin ich schon, DB-Wert, Schallschutz.
Also Trittschallpegel oder Schalldämmer aus. Ja.
Sehr gut, verzeih mir bitte. Also Schallschutzwert dann eben aus dem Brandschutznachweis die Feuerwiderstandsklasse raussuchen, die ich alle die Dinge, die ich erledigen muss. Und jetzt bleiben wir beim Brandschutz. Und dort haben wir in der Gebäudeklasse 3 ja jetzt zunächst mal feuerhemmend zu erledigen. Feuerhemmend heißt nach der Bauordnung ausbrennbaren Baustoffen. Also kann ich mich eigentlich sehr schnell reinstürzen und kann mal sagen, ich mache den Nachweis der Standsicherheit im Brandfall, kriege den Eurocode, nehme ich her und kann sogar über den Eurocode, über die Heißbemessung, könnte ich den Raumabschluss übers Rechenverfahren mir lösen. Das ist bis 60 Minuten erlaubt und dann hätte ich diese eine Schiene mal über die technische Baubestimmung erledigt. Gleichzeitig steht mir aber eine zweite technische Baubestimmung zur Verfügung. Das wäre die DIN 4102 Teil 4. Und da kann ich mich aus tabellarischen Übersichten, könnte ich mir einen passenden Aufbau suchen, also der mit den Vorschlägen in dieser Norm übereinstimmt. Und dann bekomme ich die Auflast und die Schichtenabfolge und alles heraus, wie ich das Bauteil gestalten soll, indem wir, um sozusagen zu Feuerhemmend zu kommen.
Okay, aber da muss ich jetzt nochmal konkret einhaken. Also es heißt, ich habe in der Gebäudeklasse 3 jetzt erstmal zwei Wege offen. Also ich könnte einerseits den rechnerischen Nachweis führen in der Heißbemessung vom Eurocode 5, also 1995-1-2. Und alternativ bis maximal 60 Minuten wäre das möglich, die 4102 Teil 4 als sozusagen tabellarisches Nachschlagewerk für bestimmte Leistungskriterium im Brandfall, oder?
Ist das für bestimmte vorgegebene Konstruktionen.
Also
da
genau.
Gibt's okay. Konstruktionen, 30, 60, 90 Minuten. Der Eurocode geht nur bis 30. Und das Ganze, das bildet jetzt den Nachweis nach der technischen Baubestimmung ab, den ich machen kann. Jetzt ist es natürlich so, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt in der Folge, die technischen Baubestimmungen, also Normen, die sind ja an meiner Stelle und müssen immer ein wenig konservativ sein, weil sie ja eine ganze Breite von Produkten oder von Herstellern abdecken sollen. Und immer dann, wenn ich jetzt von diesen zwei Möglichkeiten, dem Eurocode oder der 4102 Teil 4, da finde ich jetzt nichts Passendes, oder ich weiche eben wesentlich ab, dann sagt mir das Bauordnungsrecht, dann musst du für die Bauprodukte eine allgemeinbauaufsichtliche Zulassung haben oder, wenn es im Einzelfall ist, eine Zustimmung im Einzelfall. Und für Bauarten, was wir jetzt bei der Tafelbauwand meistens jetzt nicht haben, aber für Bauarten wäre es dann die allgemeine Bauartgenehmigung oder die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung. Und das war das, was wir vorher gesagt haben, kann es zusätzliche Nachweise bedürfen.
Okay, also das heißt, wir haben diese beiden Möglichkeiten, die Prognose oder das Tabellenverfahren aus der 4102 Teil 4. Und wenn wir uns an nichts halten wollen und das wieder mal anders bauen wollen, dann brauchen wir eben für unser Vorhaben eine Zustimmung für diesen konkreten Tatbestand, für dieses konkrete Vorhaben. Das heißt, wenn ich nichts dazu finde oder nicht so bauen kann, wie es in den eingeführten technischen Baubestimmungen möglich ist, dann muss ich eben fürs Bauvorhaben ganz spezifisch was holen. Also mir stehen zwei Wege offen, aber wenn ich beide Wege nicht beschreiten möchte, dann brauche ich eine Zustimmung für das Bauteil.
Ja, jetzt hast du mal eins auslassen. Jetzt hast du mal eins auslassen, den allgemeinen Weg. Noch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Jetzt, das nehmen ja die Hersteller sehr, sehr gern auf, dass sie für ihre Produkte, für ihre spezifischen Produkte, mit denen sie Aufbauten gestalten können, dann allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen einholen beim Deutschen Institut für Bautechnik. Das heißt, für die konkrete Verwendung von Bauprodukten einfach dann so einen Weg darstellen. Und das ist quasi das Pendant auch zu einer ETA, also zu einer europäischen Zulassung, wo ich immer wieder diesen Nachweis hernehmen kann. Da muss ich nicht vorhabenbezogen arbeiten. Vorhabenbezogen wäre ja immer beim Staatsministerium des jeweiligen Bundeslandes.
Okay, also dann gibt es, ist dann sozusagen nochmal eins vorgelagert, wenn beide Wege zum Beispiel Nachweis oder die Geschichte über die 4102 Teil 4 nicht funktioniert, dann könnte ich noch über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis eines Herstellers gehen. Und erst wenn das auch nicht funktioniert, dann gehe ich ins Einzelfall- oder vorhabenbezogene Zustimmungsverfahren.
Absolut.
Das so. Okay, das war jetzt die Gebäudeklasse 3. So, jetzt waren wir bei der Gebäudeklasse 3. Was passiert jetzt, wenn wir die gleiche Wand nehmen wollen, also die Holztafelbauwand, in der Gebäudeklasse 4 oder 5?
Ja, dann wird es meistens erstmal schon gar nicht gescheit funktionieren, weil jetzt kommt eine neue Anforderung dazu. Dann sagt die technischen Baubestimmungen, sagen ja jetzt, okay, für die Gebäudeklasse 4 und 5, da musst du noch zusätzlich die Musterholzbaurichtlinie beachten. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, mit der Gebäudeklasse nach oben ändern sie auch die Anforderungen an die Baustoffe dann. Und jetzt kann ich nicht mehr so einfach mit den Baustoffen umgehen, dass ich einfach nur sage, ja, ich brauche halt mindestens normal entflammbar, sondern jetzt brauchen wir schon nicht brennbare Baustoffe mit dabei. Und die beziehen sich auf die Dämmstoffe und auf die Brandschutzbekleidung, die ich da anordnen muss. Das heißt, die Tafelbauwand, ich schaue jetzt mal in die Musterholzbaurichtlinie rein, guckt mir dann einmal, was ich für diese Gebäudeklasse benötige. Das ist ja abweichend hochfeuerhemmend oder abweichend feuerbeständig in der Gebäudeklasse 5. Und dafür bietet mir jetzt die Musterrichtlinie gewisse Vorschläge, wie so ein Schichtenaufbau und so eine Zusammensetzung des Bauteils sein kann. Das heißt, ich habe meinen vorbedefinierten Schichtenaufbau und dann gehe ich wieder in den gleichen Prozess, wie man vorher genannt hat. Jetzt schaue ich, dass ich mit diesem Schichtenaufbau über die technische Baubestimmung, den Eurocode oder vielleicht über die 4102 Teil 4 mir einen Nachweis sozusagen zusammenstellen kann, der dann die entsprechende Feuerwiderstandsdauer 60 oder 90 Minuten darstellt und erreicht.
Also das heißt, ich habe jetzt den gleichen Weg wie vorher, Prognose, Heißbemessung, Eurocode 5, 1995-1-2, dann alternativ ein Bauteil aus der 4102 Teil 4. Das ist also, damit wäre der Raumabschluss und die Standsicherheit im Brandfall abgefrühstückt. Und jetzt kommt in der Gebäudeklasse 4 und 5 eine Komponente hinzu, die Brennbarkeit der Baustoffe, oder? Also jetzt genau. Kommt eine dritte Komponente hinzu.
Du musst es nur umdrehen. Wir würden anfangen mit der Holzbaurichtlinie, weil sozusagen die Holzbaurichtlinie ist jetzt der Gestaltungsleitfaden, den ich bei der Gebäudeklasse 3 zunächst mal nicht brauche. Da heißt es einfach nur mindestens normal entflammbar. Und bei der Gebäudeklasse 4 und 5 ist statt dem mindestens normal entflammbar jetzt ein Gestaltungsleitfaden für Bauteile dabei, wo ich schon so Vorgaben habe, wie muss das mindestens ausschauen? Also wie habe ich Dämmstoff, wie habe ich Bekleidung? Und danach steige ich in den Nachweis, in den Bemessungsprozess ein. Also schaue jetzt, ob ich das über die technische Baubestimmung abbilden kann. Und eine Besonderheit gibt's noch, bei der Gebäudeklasse 4 und 5, dass die Prüfzeugnisse dort nicht mehr, also die sind per technische Baubestimmung ausgeschlossen. Das heißt, dieser eine Weg, den wir bei der Gebäudeklasse 3 vorher noch benannt haben, dann nehmen wir ein allgemein bausichtliches Prüfzeugnis, wenn wir das nicht machen, das gibt es dort nicht mehr. Aber es gibt einen tolleren Weg über die Klassifizierungsberichte sozusagen, der das ersetzt.
Okay, also dann mal ganz konkret, wir haben Gebäudeklasse 4 und 5, wir steigen also in die Musterholzbaurichtlinie ein. Das wäre in dem Fall, müssten wir jetzt, wenn wir in der MVVTB bleiben, den Abschnitt A 2.2.1.4, das ist hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise und feuerwiderstandsfähige Bauteile in Massivholzbauweise, Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen. Das wäre unser Anwendungsfall, da schauen wir rein. Wir haben Gebäudeklasse 4, wir haben eine gewisse Größe von der Nutzungseinheit und dann entscheiden wir sozusagen, welche brandschutzwirksame Bekleidung, dass wir brauchen. Wir dürfen keine Prüfzeugnisse verwenden, der Weg ist uns verwehrt und dann kommt der zweite Schritt, dann schauen wir uns die Bemessung im Brandfall an und der dritte Schritt ist, wir schauen uns die sozusagen den Raumabschluss an und für den Schritt 2 und 3 steht uns mehr oder weniger der Eurocode für die Heißbemessung zur Verfügung und gleichzeitig auch die Möglichkeit nach der 4102 Teil 4. Aber erst steigen wir natürlich, weil das Bauteil eine technische Baubestimmung hat, in die Musterholzbau-Richtlinie ein. Genau. Das ist die Konkretisierung sozusagen für dieses Bauteil in der Gebäudeklasse 4 und 5.
Ja. Und jetzt sehen wir auch schon ein bisschen, wie anspruchsvoll das Ganze ist, weil jetzt haben wir ja gerade nur den Brandschutz da besprochen. Ja? Und jetzt haben wir schon die Schichten, die wir da brauchen, den Dämmstoff, der beschrieben ist, die Bekleidung, die da beschrieben ist, wie sie sein soll. Und gleichzeitig kommst du dann mit dem Schallschutz, das noch erfüllt sein muss. Der Wärmeschutz soll noch erfüllt sein. Da habe ich oft schon so, ja, dann kriege ich die Wärmeleitzahl nicht hin mit der Dämmung, die ich da verwenden soll. Also da entstehen dann diese ganzen Sachen, die ich als Ausführungsplaner oder Werkplaner dann lösen muss, ja.
Okay, das muss man dann sozusagen alle Anforderungen, das haben wir ja in jeder Folge bisher gesagt, wir müssen alle Anforderungen integral planen und unter einen Hut bringen. So, genau. Jetzt haben wir eigentlich mal ganz klar dargestellt, wie schaut das aus mit der Gebäudeklasse 3, 4 und 5? Was muss ich ganz konkret tun und welche Nachweise muss ich für den Brandschutz beispielsweise führen? So, jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit übrig und da würde ich dich jetzt bitten, dass wir uns das Ganze auch nochmal systematisch für Decken anschauen, für eine Massivholzdecke, zum Beispiel für eine Brettstapel- und eine Brettsperrholzdecke, weil da gibt es ja aus brandschutztechnischer Sicht große Unterschiede. Auch akustisch werden wir da nochmal eine Sonderfolge machen, weil gerade diese Massivholzdecken mit Beschwerungen momentan akustisch nicht ganz trivial sind. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie der Weg ist für die Brettstapeldecke, vielleicht aufbauend auf dem, was wir gerade vorher gesagt haben und was dann der wesentliche Unterschied ist zur Brettsperrholzdecke, das hören wir uns dann nachher nochmal an.
Ja, das ist jetzt eben die coole, sehr gute Frage, Adrian, weil genau da können wir das jetzt nochmal runterspielen, wie das ist mit der technischen Baubestimmung und wo ich dann abweiche davon. Grundsätzlich Brettstapeldecke, Brettsperrholzdecke, glaube ich, können wir voraussetzen, Brettstapeldecke ist ja nichts anderes als ein umgekippter Leimbinder, der kann jetzt geklebt sein oder der kann mit Dübeln oder genagelt sein.
Wir haben die Folge 2, ich glaube, da haben wir das mal ausführlich
haben
erläutert.
Haben wir das gemacht?
Okay, ja, da haben wir es erläutert. Ja.
Das ist schon wieder so lange her. Okay, dann setze ich das jetzt voraus und letztendlich, wir haben vertikale Bretter, die dort stehen bei der Brettstapeldecke. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie das Ganze abbrennt, dann brennt es ja wie ein monolithischer Block von unten nach oben ab. So, das heißt, ich kann mit unserem Eurocode, kann ich hier den Feuerwiderstand sehr, sehr gut bemessen, indem ich einfach den Abbrand in einem gewissen Zeitfolge, was ich brauche, 60 oder 90 Minuten, zunächst mal mir ermittle. Da muss man aber auch schon dazu sagen, 60 Minuten, 90 Minuten geht für die Standsicherheit. Noch 90 Minuten Raumabschluss kann ich mit dem Eurocode schon gar nicht mehr berechnen. Und bei der Brettsperrholzdecke, da ist es so, da haben wir ja die Brettlagen, die miteinander verklebt sind. Und das Verkleben hat so einen gewissen Nachteil im Brandfall, weil der Kleber, wenn die Abbrandzone dann in Richtung des Klebers geht, irgendwann sozusagen, wie man so umgangssprachlich, den Geist aufgibt. Und dann fallen die Lagen ab und ich habe frisches Holz, also die Kohleschicht fällt mir ab und dann geht es wieder schneller im Abbrand. Und das haben wir im Moment in unserem Eurocode sozusagen nicht abgedeckt. Die nächste Eurocode-Familie wird das dann berücksichtigen, aber im Moment können wir es nicht. Das heißt, uns bleiben jetzt wieder Sachen, die wir über die technische Baubestimmung nicht lösen können.
Also das heißt, Brettstapeldecken verhalten sich ganz brav, brandschutztechnisch berechenbar und vernünftig. Und mit der jetzt eingeführten Generation des Eurocodes können wir dieses Lagenabfallen sozusagen und dieses sozusagen schnellere Abbrennen nach dem ersten Lagenabfall nicht darstellen. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass der Leim versagt, die Lage komplett abfällt. Ich glaube, für den Oberpfälzer ganz ein schwieriges Wort, Bondline Integrity. Für den Allgäuer genauso, brauchst gar nicht lachen. Und das, glaube ich, ist das, was uns fehlt. Und jetzt weichen wir genau, und das ist der Punkt, auf den du raus wolltest, glaube ich. Das ist doch jetzt genau das Thema, dass wir da von der technischen Baubestimmung abweichen und das eben nicht abbilden können. Und das macht es schwierig. Und was braucht man denn jetzt dann für die Brettsperrholzdecke? Was wäre denn jetzt die Lösung?
Jetzt tun wir erstmal aufzählen, wo wir überhaupt genau abweichen, weil dann tun wir uns auch einfacher, das zu identifizieren. Wenn wir jetzt, eine Brettstapeldecke erstmal hernehmen, müssen wir ja den Nachweis auf Standsicherheit im Brandfall führen. Das ginge jetzt noch einfach mit dem Eurocode. Ein Restquerschnitt ermitteln, also Abbrand, zunächst mal Abbrand sich bestimmen, daraus ergibt sich der Restquerschnitt und mit dem Restquerschnitt mache ich dann einen Nachweis auf Standsicherheit. Geht. Raumabschluss geht schon mal nicht. Also Raumabschluss kann ich schon mal nicht führen nach dem Eurocode. Dafür weiche ich von der technischen Baubestimmung ab. Wenn wir jetzt das Brettsperrholz hernehmen, dann habe ich den Lagenabfall. Das heißt, ich kann eigentlich schon die Abbrandtiefe gar nicht ermitteln nach dem Eurocode und damit bin ich da schon gleich raus. Raumabschluss, genau das Gleiche, kann ich auch nicht. Also wir haben eigentlich bei den Decken so gut wie fast gar nichts, was wir so recht zurecht nach dem Eurocode berechnen können. Und für diese Sachen muss ich dann rein in die besonderen Nachweise. Und das sind jetzt in dem Fall die Anwendbarkeitsnachweise. Wenn es nicht dazu schon eine europäische Nachweisform gibt und die europäische Nachweisform, das wäre die ETA, da gibt es ein spezielles EAD für die flächigen Massivholzplatten. Das heißt, üblicherweise würde so eine Brettsperrholzdecke schon nachgewiesen nach einer ETA kommen.
Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, also es gibt eine ETA, das ist die European Technical Assessment und dann gibt es die EDA, das ist Document of Approval, glaube ich, also dieses Rahmendokument.
European Assessment Document,
EAD. European Assessment Document, da geht es darum, das ist der Rahmen für das und dann kann jeder einzelne Hersteller gemäß diesem Rahmen prüfen, oder? Ich glaube, so muss man sich's vorstellen.
Ja, das ist im Europäischen kennen wir ja und im Deutschen kennen wir ja Produktnormen. Das sind im Europäischen die HENS, also harmonisierte ENs. Und im Deutschen sind es DIN, da haben wir ja keine Unterscheidung. Das EAD ist sozusagen für Fälle, die noch nicht so oft vorkommen sind, dass es schon eine spezifische Produktnorm dazu gibt. Für das gibt es dann EADs und das ist auch nichts anderes als eine Produktnorm, die mir sagt, wie komme ich, mit welchen Prüfungen komme ich oder mit welchen Nachweisen komme ich zu einer europäischen Zulassung.
Okay, das heißt, Stand heute bräuchte man für unseren Nachweis für eine Brettsperrholzdecke, für den Raumabschluss und die Tragfähigkeit im Brandfall eine ETA auf Basis einer EAD.
Genau. Und wenn jetzt in der ETA, es müssen ja in europäisch nicht alle Leistungen in einer ETA geregelt sein oder erbracht sein. Und wenn ich jetzt da keine habe in der ETA, dann kommt eben unser nationale Nachweissystematik zum Tragen. Das heißt, ich brauche einen Anwendbarkeitsnachweis. Und das wäre dann eine allgemeine Bauartgenehmigung oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung, weil dort dann sozusagen das Produkt, der Feuerwiderstand plus die Fügung nachgewiesen wird.
Okay, also das heißt, wir brauchen für unsere Decke eine europäisch-technische Zulassung und sollte man die nicht bekommen oder es ist nicht alles geprüft worden, also der Hersteller hat nicht alles prüfen lassen, dann sind wir wieder im Sonderverfahren, also so wie das letzte Mal auch, wir sind dann im Sonderverfahren, weil ja die Prüfzeugnisse bei der Gebäudeklasse 4 und 5 ausgeschlossen sind, sind wir dann wieder in der allgemeinen Bauartgenehmigung. Aber das heißt für uns, wir sollten dann Hersteller verwenden, die entsprechende Nachweise geführt haben und das EAD mit ihrer ETA vollumfänglich abdecken, damit wir den Nachweis am Ende führen können und das Bauprodukt oder die Bauart ja dann, ich würde sagen, es ist dann ja, diese Decke einsetzen dürfen, oder?
Also genau. Ich hoffe, jetzt wird das langsam auch klar, das ist jetzt immer wieder Wiederholung, aber letztendlich der Prozess, der so schwer ist, der gar nicht zu verstehen. Wir haben unsere technische Baubestimmung, die über allem steht und die zunächst mal auch für das meiste, also für das am meisten wiederkehrende gibt es Lösungen vor. Und wenn wir davon abweichen, beziehungsweise wenn das eben hierfür die technische Baubestimmung nichts vorhält, dann gehen wir in die, du hast es jetzt gerade Sonderverfahren genannt, da gehen wir in diese Systematiken rein, wo wir sagen, wir brauchen einen Ver- oder einen Anwendbarkeitsnachweis. Verwendbarkeitsnachweis für Bauprodukt, das wir verwenden, oder Anwendbarkeitsnachweis für eine Bauart, die wir dort anwenden, ja, und ergänzen sozusagen an diesen Stellen mit diesen Dokumenten die technische Baubestimmung.
Okay. Dann haben wir auch das zweite Beispiel durchgearbeitet und ihr, liebe Zuhörer, ihr seht, das ist, also dann, wenn man sich einer gewissen Logik runterhangelt, dann ist es durchaus nachvollziehbar. Das heißt, für uns, die MVVDB ist eigentlich kein starres Regelwerk, sondern das ist eher so ein Navigationssystem, das uns zum richtigen Endprodukt letztlich bringt, und wir müssen halt immer schauen, was haben wir vor uns, haben wir Bauprodukt, haben wir Bauart, gibt es eine technische Regel, gibt es keine technische Regel. Und das müssen wir halt für den Holzbau runterarbeiten und müssen uns an dieser technischen Baubestimmung langhangeln. Und in idealer Form halten wir uns auch mal an technische Baubestimmungen und erfinden das Rad nicht immer komplett neu. Und dann werden wir in den nächsten Folgen einmal noch den Teil C machen. Den Teil D werden wir nicht mehr behandeln. Da haben wir uns heute schon zu wasserlosen Urinalen genügend ausgelassen. Wir werden den Teil C nochmal ganz konkret machen und in den nächsten Folgen das nochmal so ein bisschen konkretisieren, oder Michel? Mhm,
ja, wird das spannende Folge. Liegt mir auch sehr, weil ich lange Zeit Überwacher war da an der TU. Überwacher und Zertifizierer, und dementsprechend ist mir das auch so ein bisschen am Herzen gelegen, weil viele Firmen das ja auch immer als Gängelung so ein bisschen betrachten. Ja, da kommt jetzt der Fremdüberwacher und der moniert dann alles. Letztendlich wäre es mir recht, wenn wir am Ende von der nächsten Folge rausgehen und alle so, ja, uns einig sind, das ist nochmal die Fremdüberwachung und diese Qualitätssicherung, die das Bauordnungsrecht da haben will, das ist also eine gewisse Sortierung des Ganzen und eine gewisse einfach viertes Auge, das da nochmal draufschaut und den Prozess an mancher Stelle sogar optimieren kann.
Ja, okay, dann haben wir ja schon einen Ausblick auf die nächste Folge und ich freue mich wirklich riesig drauf, die Folge zu machen. Ich möchte mich auch heute fürs Zuhören bedanken und wir freuen uns auf die Folge 5. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal, und wer Fragen hat, bitte gerne schreibt es uns. Wir nehmen das auf und reden drüber. Bis in 14 Tagen. Ciao.